Ja, danke. Sie haben meine Themen eigentlich angesprochen. Und ich werde wie immer versuchen, das ein bisschen zu kontextualisieren, so wie ich das sehe. Im Grunde ist es ein schwer entwirrbares Buch. Zunächst einmal ist es so, dass und Derrida sagt darüber, glaube ich, etwas auch im Buch, aber auch sonst wie. Es war so, dass er im Grunde die ganze Zeit sozusagen unfähig der Kommunistischen Partei agiert hat. Das heißt, seine ganze Karriere ging über Temke. Das ist so eine intellektuelle Zeitschrift der 60er, 70er Jahre, die herausgegeben worden war von der Kommunistischen Partei, für die Intellektuelle. Und der damalige Chefredakteur war Philipp Soler, der dann später zum Anhänger des amerikanischen Imperialismus wurde, hat eine Wende gemacht. Ja, und der ganze Strukturalismus, Poststrukturalismus überhaupt, Roland Barthes, alle Autoren, Kristeva, die dann Soler geheiratet hat und so weiter, das sind alle gegangen durch Telkel. Also Telkel war eine Möglichkeit, was überhaupt außer Universität über die Philosophie, aktuelle Philosophie zu sprechen. Für jemanden, der keine Position hatte an der Universität, und noch hatte keine Position an der Universität. Fast zeitlang und nach wie vor keine etabliert. Und er schreibt auch, dass seine Geliebten und seine Frauen und seine Freunde waren meistens Kommunisten. Ja, so, oder auch im Umfeld. Ja. Immer die Kommunisten. Nicht der Linke. Das ist eine interessante Geschichte. Ja. Um sozusagen die Schwierigkeit der ganzen Situation zu verstehen. Die Kommunistische Partei war extrem unpopulär in den 60er Jahren. Und alle Autoren, die wir kennen, ja, de Baudrillard, de Bartkont und Deleuze und Co. und alles Schüler und Freunde und so weiter, sie waren alle Antikommunisten, sie waren alle in maoistischen oder radikalen, trotzkistischen Gruppierungen, die alle antikommunistisch waren. Ja, sozusagen ihr Slogan war der Kampf gegen die kommunistischen Apparate. Derrida war in dieser Situation völlig isoliert, weil er praktisch der einzige bekannte Autor war, der sozusagen politisch eindeutig in der Nähe der kommunistischen Partei als Partei stand. Also in der Nähe der kommunistischen Apparate. In diesem Sinne, treue Schüler seines Lehrers. Und sein Lehrer war ursprünglich und bis zuletzt doch als Husserl. Der war der Haupttheoretiker, war der Kommunistische Partei, 40 Jahre, hat bei ihm studiert und bei ihm auch. Angefangen ist ihm ziemlich treu geblieben über viele Jahre. Und wenn man allzu sehr analysiert und das analysiert, was er macht, das sind die verblüffende Analogien. Und die ganze Idee der Konstruktion und so weiter kommt letztendlich nicht von der Form zu sein. Sie wissen ja, wie es gegangen ist, der Cousin war. Seine Frau war Mitglied der Politbüro der Kommunistischen Partei. Hatte ihm eine Instruktion gegeben und irgendwann war er so irritiert, er hat sie erwürgt. Das sind alle diese Geschichten, die sozusagen. Und eine gewisse Isolation von Derrida kommt nicht nur daher, dass er ein algerischer Jude ist, ja, was in Paris keine gute Empfehlung ist, ja, aber auch und weitgehend dadurch, dass, wenn man sozusagen Pariser Leben ein bisschen kennt, dann gehen alle Seilschaften und alle Kontakte über diese Untergrundgruppen der 60er Jahre. Ich habe gerade mit Erika Liesia gestern geplaudert, in der heutigen französischen Lage sozusagen einen Abend lang. Und er hat immer gesagt, aha, derjenige war aber in dieser Gruppe mit dem. Ja. Und obwohl sie ja sozusagen heutzutage scheinbar diametral entgegengesetzt sind, haben eigentlich arbeiten sie nach wie vor zusammen. Und der Bedarf war initialisiert im französischen Kontext, weil er eben in nicht dazu gehört. Also er hat sozusagen 60 Jahre verpasst. In den 60er Jahren hat er in der kommunistischen Zeitschrift, also der KM, über Heidegger und sonstige Sachen geschrieben. Ja. Das kommt noch dazu. Das heißt, seine Zeit lang, sein Lebenslang hat Derrida auf der anderen Seite als einziger Autor in diesem Umfeld über Marxismus, Marx und Kommunismus nie was gesagt und niemals Marx zitiert. Ja. Wenn man, oder einen anderen kommunistischen Autor, ja, wenn man Delke liest, und meine Jugend habe ich ja regelmäßig gelesen, als ich Student war. Da war sozusagen ständig Marx und dann Frankfurter Schule und Brecht als Lieblingsautor von Solers und Roland Barthes ständig zitiert. Der Gedanke hat nie was darüber geschrieben, keine Silbe. Er hat nur stramme, antikommunistische und rechte Denken analysiert. Ja. Und wenn Autoren, dann nur diejenigen, die ein Faschismus nahe waren, wie Blanchot letztendlich, ja, der war praktisch sozusagen in das System und Empfehlung. Also wenn man die politische Provenienz nimmt, das auch. Aber das war eine sehr, sehr merkwürdige Strategie des Schreibens. Und dann er hat seine Serie, diese Vorlesungen gehabt, die sehr redundant sind zum Teil, weil sie immer die gleichen Figuren wiederholen, aber variieren. Nach der Wende, ja, nach der Wende in sozialistischen Ländern. Das heißt, dort, wo er das Gefühl hatte, dass sozusagen Marxismus tot ist. Dass er nur über die Toten schreibt, das ist ja auch etwas, was er immer betont hat. Ja. Es gibt diese Passage, diese Deutschen sind unterschlagen. Ich kann das mal schon zitieren, dass er zitiert immer die deutsche Sprache, was seine tote Sprache ist. Und alle diese Autoren, die er zitiert, das war Blanchot, die galten immer als erledigt. Ja. Und Dekonstruktion wurde immer gedacht, immer völlig missverstanden, ja? Weil alles mit D beginnt, ja? Und End hat etwas mit Demythologisierung, Demystifizierung, also einer kritischen Attitüde, ja, zu tun. Man denkt, dass die Dekonstruktion etwas ist, was sozusagen eine Konstruktion, also etwas, was ist, ja, zerstört, eben dekonstruiert, das heißt vernichtet, das heißt kritisiert. Ja. Das Wort Deconstruction oder Dekonstruktion hat so eine in sozusagen hat ihn den Ort und der Ehrenort, ja, nicht wahr, gesichert im Kontext der kritischen Theorie. Ja. Wenn Sie gehen nach Amerika, ja, da gibt es ja Philosophy, ja, es gibt Culture of History, in den Bookshops und gibt Critical Theory. Ja, und der Etage Critical Theory. Es ist nur so, dass wenn man ganz genau hinschaut, dann merkt man, dass er eigentlich nur Dinge dekonstruiert, von denen er überzeugt ist, dass sie immer schon tot sind. Die Frage ist, warum tut man das dann? Ja? Wenn man schon tot ist, ja, und sich auflöst, also Dekomposition, ja, tritt schon ein und von Würmern gefressen, dann ist die Frage, warum soll man ihn zusätzlich dekonstruieren? Und wenn man sich diese Frage stellt, dann merkt man sofort, dass diese angebliche Dekonstruktion ist eigentlich Rekonstruktion. Und wenn man das so machen würde, ja, dann wird vieles schon mal klar. Auch wenn man die geschichtliche Wirkung von Derrida anschaut, und er hat gewirkt, ja, das ist einer der wenigen Autoren des 20. Jahrhunderts, die institutionell tatsächlich gewirkt haben. Das hat er vom Kommunismus. Ja. Er wollte wirken. Und zwar institutionell. Dass seine größte Wirkung war, dass er Heidegger, Blanchot, viele andere Autoren in die Akademie eingeführt hat. Sie waren nicht da. Bevor Derrida nicht angefangen hat, Heidegger zu dekonstruieren, im Grunde wusste keiner, wer das ist. In Amerika zum Beispiel überhaupt keiner. Das Wissen dieser Autoren war minimal. Also Heidegger war nicht übersetzt. Auch nicht gelesen. Man wusste, dass es so einen gibt. Aber man hatte damit überhaupt nichts vermuten. Keine Idee. Das Gleiche gilt für schon viele andere Autoren. Das Interesse an diesen Autoren beginnt sich zu entwickeln erst in der Nachfolge ihrer Dekonstruktion durch Derrida. Man lernt ja zunächst einmal, dass sie es überhaupt gibt. Ja. Auch Hegel zum Beispiel wurde völlig ausgetrieben aus der philosophischen Fakultät und total verschwunden, ja, von der Oberfläche der Weltmeisterschen Akademie. Dann wieder aufgenommen im Rahmen von Comparative Literature. Eindeutig unter Einfluss von Derrida, ja, und seiner Dekonstruktion der Dialektik. Ja. Weil man muss zunächst einmal wissen, was die Dialektik ist und so weiter, bevor man das dekonstruieren kann. Also seine Geschichte gesehen, die Dekonstruktion in eine riesige Rettungsmaschine, die weit davon entfernt, irgendetwas zu kritisieren, ganz im Gegenteil, die Figuren, die als tot erklärt werden, von der definitiven Verschwindung, von definitiven Verwesung redet. Wenn man das so sieht, dann ist es ja ganz klar, warum Derrida angefangen hat, über Marxismus zu sprechen, zu schreiben, als der Marxismus tot war. Ja. Also da war gerade der Punkt, wo er echt anfangen konnte. Ja. Mit Marxismus nicht davor, als es noch lebendig war, weil das hatte dann für ihn keinen Sinn. Zum ersten Mal hat den Leuten gedämmert, ja, was Dekonstruktion eigentlich ist. Aber das war sozusagen falsch interpretiert als eine persönliche Verirrung und sozusagen methodologisch überhaupt nicht analysiert. Das ist der berühmte Brief über Paul de Man, wo er alle Mittel der Dekonstruktion dafür einsetzt, zu zeigen, dass der Mann kein Antisemit war. Und das alles war antisemitisches, was er gesagt hat, konnte nicht antisemitisch verstanden werden oder sogar als antisemitisch verstanden werden, wenn man richtig nachdenkt. Das heißt, zum ersten Mal war klar geworden, dass die Methode ist die Methode einer Ehrenrettung, ja, und nicht die Kritik. Aber dann hat man das gesagt, ja gut, er benutzt das so affirmativ und apologetisch, weil er sein Freund war. Das hat man was grundsätzlich verkannt und übersehen. Okay, das ist das eine. Also Tod. Also man beginnt immer mit der Leiche, man beginnt mit der Konstruktion mit der Leiche. Und dann beginnt mit der Leiche im Sinne der Frage, ist diese Leiche als Leiche tatsächlich tot oder kann wiederbelebt werden? Ja. Sozusagen gibt es einen Unterschied zwischen Tod und Koma. Und im Grunde ist er sicherlich die Aussage von der Buddha, kein Tod ist ein Tod, sondern ein Tod ist nur ein Koma. Und es ist interessant, dass es gibt eine Passage, ich glaube irgendwo ganz am Anfang von Spectre de Mars, wo der Buddha etwas sagt, was plötzlich sozusagen ein Licht wirft auf das Ganze. Er sagt, und dieser Fukuyama, dieser Amerikaner, dieser amerikanische Japaner, der japanische Amerikaner, kommt ja plötzlich und lehrt mich, was der Tod und der Ende der Geschichte ist. Ich habe in meiner Jugend Jahre über nichts anderes als Ende der Geschichte nachgedacht und alle meine Freunde auch. Ja. Und das ist ja. Und das ist ja tatsächlich der Fall. Das heißt, die Rekonstruktion beginnt mit dem Ende. Also das ist der erste Film. Das ist die Figur von Kajev übernommen, ist ja so verständlich. Von Kajev, Camus, Sartre, von der älteren Generation, der Kajev-Schüler, ja, Lacan, zum Teil Foucault. Und dann wird die Frage gestellt, was ist dieser Tod? Ist es tatsächlich so, dass eine historische Periode, so wie es etwa Foucault beschreibt, völlig für tot erklärt werden kann? Ja, dass er sagt, es gibt dieses klassische Paradigma und dieses klassische Paradigma ist tot, gibt es ja nicht mehr. Ja. Oder es gibt sozusagen ein Paradigma des Subjektivismus und wir leben noch jetzt, ja, in dieser, können das auch als Tod antizipieren. Ja, und so weiter. Kann überhaupt eine geschichtliche Periode als völlig erledigt gesehen werden? Kann generell die Geschichte als völlig erledigt werden? Kann überhaupt der Tod als definitive Diagnose ausgesprochen werden? Und die Reaktion ist sicherlich nein. Ja, also, was die Rekonstruktion von Derrida ist der Versuch, das Leben einzuhauen oder eine Wiederbelebung, eine Leiche zu antizipieren in verschiedenen Varianten. Die Möglichkeit, dass es eben weiter spukt, ja? Dass es eben irgendwann wieder aufersteht und irgendwann wieder beginnt zu agieren. Ja? Das ist eben diese Ambivalenz, wir haben das besprochen über die ganze Zeit gelesen, seine Polemik gegen Husserl. Und seine Polemik gegen Husserl ist die Polemik gegen die Idee eines ewigen Lebens. Ja? Er sagt, was Husserl letztendlich nicht sieht, ist, dass seine Idee der reinen Logik und seine Idee sozusagen eines Geistes, der sich völlig von allem Psychologischen und so weiter sozusagen distanziert, alles Biologischen, Psychologischen und so weiter. Es ist okay, ja, aber dieser Geist bei aller Abstraktion lebt. Also der Moment des Lebens ist nicht aufgehoben, nicht in Frage gestellt, es ist ein lebendiger Geist. Und dieser lebendige Geist ist lebendig, weil er zwei Sachen macht, die für das Leben charakteristisch sind. Nämlich er lebt, also er kann so etwas wie ja, ein Erlebnis haben und er kann dieses Erlebnis speichern. Das heißt, er kann sich an dieses Erlebnis erinnern. Das heißt, wenn ich so etwas wie eine ununterbrochene Linie, ja, ununterbrochene Linie des Erlebnisses auf der einen Seite, Speicherung auf der anderen Seite, Wiederaktualisierung als Ergebnis dieser Wiedererlebnis in Speicherung und so weiter. Wenn ich diese Struktur habe, habe ich mit dem Leben zu tun. Ja. Okay, die Möglichkeit des Todes ist also nicht radikal erwogen und nicht radikal erwähnt. Das ist der Vorwurf die ganze Zeit an Husserl und an die ganze klassische Philosophie, die für Derrida und Husserl kulminiert. Dann der nächste Schritt ist für ihn sagen wir Freud. Beides ist in diesem Prozess. Bei Freud ist es so, dass man erlebt, die Erlebnisse sind aber oder können zumindest verdrängt werden. Diese Verdrängung macht sie für das Leben des Bewusstseins tot. Also an dem Moment, an dem ich etwas definitiv vergessen habe, ist das, was ich definitiv vergessen habe, für mich tot. Das heißt, für ihn beginnt die Reflexion darüber, was Tod des Geistes ist. Nicht Tod des Körpers, sondern Tod des Geistes ist. Ja? Beginnt mit der Reflexion der Frage, mit der Reflexion der Frage nach den Mechanismen der Erinnerung und des Vergessens. Ja? Der Tod des Körpers ist ganz klar, was das ist. Was ist aber der Tod des Geistes? Der Tod des Geistes ist ein Moment eines Gedächtnisverlustes in möglichst radikaler Form. In diesem Sinne sieht er Freud als einen Schritt nach vorne in Bezug auf Husserl, auch in Bezug auf Heidegger. Ja. Und zwar in dem Sinne, dass Freud sozusagen das Moment des totalen Vergessens, Auslöschung des Erlebnisses, in diesem Sinn des Lebens, ja, reines Lebens des Geistes, viel ernster nimmt und viel radikaler denkt als die klassische Philosophie. Radikal, aber wie radikal? Radikal, aber nicht radikal genug, weil wenn ich vergesse im Sinne von Freud, dann bedeutet das nichts anderes, als dass, wenn ich das Museum vergleiche, etwa, als Ort der Erinnerung, ist dann ein Ort der Erinnerung, dann ich verbanne das sozusagen im Keller, ich stelle das im Keller. Ja? Das Unbewusste ist der Keller. Wenn ich ins Museum gehe, das Bild ist nicht da. Aber das Bild ist nicht da, bedeutet nicht, dass das Bild definitiv verschwunden ist oder definitiv verbrannt ist oder was auch immer, sondern muss und kann unter Umständen rausgeholt werden, und zwar durch die Psychoanalyse. Das heißt, es ist ein Tod, aber es ist kein radikaler Tod. Es ist ein Tod, der sozusagen noch am Leben klebt. Es ist ein Tod, der noch die Chance bietet, einer garantierten, methodologisch vollzogenen Wiederbelebung. Ja? Wiederbelebung durch die Psychoanalyse. Wie kann man aber der radikale Tod des Geistes denken? Also ein solcher radikaler Tod des Geistes, wo der Geist total abwesend ist und nicht wiederbelebt werden kann, in welcher Situation ist es ja dann? Ja, das ist die Situation einer Leiche als Leiche. Ja, also wenn man, das ist sozusagen, wie er sagt, Text ohne Geist, ja? Buch ohne Sinn. Das ist einfach eine Leiche, die einfach tot liegt. Diese Leiche, die absolut als tot liegt, ist ja ein Zeichen eines absoluten Verlustes jedes Geistes, das heißt jeder Vermutung eines Erinnerungsvermögens bei dieser Leiche. Und dann kommt eine Wende, die so merkwürdig ist, dass Ich glaube, so in der Form, was ich, wie ich es formuliere, Derrida das sicherlich nicht sagen wird. Aber man kann es, aber wenn das man so dreht, ja, dann ist es mehr oder weniger klar, was er meint. Was ist ein Leiche ohne Geist? Von der Struktur her. Und man kann sagen, von der Struktur her ist es ein Kleid. Das heißt, sozusagen Leiche ohne Geist ist etwas, was in ihrem Inneren leer ist. Ja, wir stellen uns den Menschen vor, ja, als folgendermaßen, er hat eine Seele, das ist der Sinn, das ist der Geist, das ist der Verstand und so weiter und so weiter. Und diese Seele ist eingekleidet in den Körper. Ja, wenn ich also Seele total rausnehme, dann was bleibt? Es bleibt ein Kleid. Okay, dieses Kleid kann ich hier anziehen. Und das ist nichts anderes als wie ich jedes Kleid anziehen kann. Ich kann sozusagen die Leiche anziehen. Und das ist genau der Punkt, wo alle diese Figuren beginnen, ja, sich zu entfalten und auch Marsgespenster. Dass sozusagen, ohne das auszusprechen, ständig mit diesem Spiel zwischen Leiche und Kleid eigentlich beliebt. Also, wenn man sich erinnert, ja, Sie haben darüber gesagt, das beginnt alles mit der Analyse, wie der sozusagen, wie der Geist des Hamlets Vaters immer erscheint. Und dann gibt es diese Stelle, ja, die Sie zitiert haben, Time is out of John. Und eine andere, die ja thematisiert Derrida, wo Hamlet versucht immer zu schauen, ob im Inneren dieser Geist erscheint ihm in der vollen Ausrüstung. Ja? Ob die Augen zu sehen sind oder nicht. Ist es überhaupt etwas drin oder nicht? Und fragt, bist du lebendig oder nicht? Und er gibt keine Antwort. Und diese Figur führt sofort zur marxistischen Analyse der Revolution als eines Geistes, der ständig sich unterschiedlich einkleidet. Ja? Da gibt es ja diese Reinterpretation von Hegel und Marx, wo Derrida sagt, dass wenn man diese Beschreibung liest, dann sieht es nicht ständig so aus, dass dieser Geist, dieser absolute Geist, sich ständig anders einkleidet. Ja? Er markiert seine Verwandlungen dadurch, dass er ständig anders ankleidet. Und zwar immer in der klassischen Kleider. Ja? Also die französische Revolution hat sich eingekleidet in die Kleider der Antike, die russische Revolution in die Kleider der französischen Revolution und so weiter und so fort. Das heißt, das, was stirbt als Geist, überlebt als Design oder überlebt als Kleid, als etwas, eine Leiche, die man anziehen kann. Diese Leiche, die man anziehen kann, ist sozusagen ein Gespenst. Ja? Ist ein Gespenst. Und nicht irgendwelches Gespenst, sondern ein Gespenst des Vaters. Ja? Da kommt die ganze Analyse in den Hintergrund. Denkt er sicherlich an die Freud'sche Analyse des Hamlets und des Hamlets-Gespenst, der nie explizit zitiert, wo und Lacan'sche Interpretation von dieser Analyse, wo der Vater als erscheint und nicht erscheint und Gesetz verkündet, dem man folgt, obwohl der Vater tot ist und so weiter und so fort. Das heißt, für ihn ist der Marx ein Vater, ja? Kommunismus ist der Vater. Kommunismus ist der Vater, der ihm erscheint als Feind, ja? In einer Zeit, wo die Feinde, ja, mit der Republik, ja, sozusagen schlafen, ja, klar. Also Neoliberale. Und Fukuyama und so weiter, das sind so Polonius und so. Und erst Hamlet ist ein sozusagen zurückgekehrter, einzig gebliebener Sohn, der von einem Gespenst einen Befehl bekommt, einer Ehrenrettung, ja, dieses Gespenst. Und zwar eine Ehrenrettung einer Leiche, ja, weil der Geist ist weg. Ja. Und wenn er sprach, es ist interessant, dass eben Hamlet fragt, bist du ein Mensch oder bist du ein Geist? Ja. Und er gibt keine Antwort. Und er wird das dann versucht zu erklären, warum, weil er tatsächlich kein Mensch ist, aber auch kein Geist. Er ist nur diese Ausrüstung. Ja. In einer, das heißt nur Signifier. Ja. Das ist der leere Signifier. Ja. Der ist nur eine Ausrüstung und in der Ausrüstung gibt es ja nichts drin. Gibt es keinen Menschen und es gibt keinen Geist. Ja. Ein Mensch ist tot und Geist ist auch tot. Ja. Die Ausrüstung aber steht. Das ist so wie, gibt es die berühmte Stelle bei, erinnert am meisten an die Stelle bei Ernst Jünger, da dieses Schockerlebnis hatte, er ist mit seiner Truppe in die Front gekommen und an dem Moment, als sie angekommen sind, also im nächsten Augenblick, ist eine Granate angeschlagen, ist eine Bombe angeschlagen und seine ganze Truppe war tot, er war der einzige gebliebene Offizier. Also alle seine Soldaten waren tot und seine gebliebene. Und er beginnt dann diese Reflexion über diesen Tod, ja, der nie überwunden hat, sozusagen dieses Erlebnis. Und dann sagt irgendwann, dass der Soldat als Soldat unsterblich ist, weil Soldat ist nichts anderes als ein Mundier, ja, seine Ausrüstung, ja, sein Equipment. Wer da steckt, ja, spielt überhaupt keine Rolle. Ja. Solange die Uniform bleibt, ist Soldat qua Soldat lebendig. Ja. Weil er macht immer das, was die Uniform ihm befehlt, sozusagen zu gehen, zu tun. Ja. Wenn man eine Uniform anzieht, ja, dann wird auf einen geschossen, weil er eine feindliche Uniform hat. Von den Kameraden wird er begrüßt. Ja, nicht wahr? Er muss bestimmte Exerzitien durchziehen, ja, muss das tun, muss jenes tun. Und so ist er genau wie jeder andere. Also quasi Soldat in dieser Uniform ist er unsterblich, ja, als Uniform. Das ist ein bisschen das, was Derrida eigentlich macht. Also wenn man, alle denken so, der Wichtigste ist der Geist, ja, es ist egal, was für ein Kleid ich trage. Wichtig ist, wer ich bin. Ja. Wichtig ist, was im Inneren meiner Seele lebt. Das ist entscheidend. Alles andere ist das Äußere, ja, das sozusagen. Ja. So. Die eigentliche Geschichte, die eigentliche innere Logik meiner Entwicklung ist meine innere Logik. Ja? Vergessen wir das Äußere. Derrida kehrt das um, gerade weil er sozusagen den Tod des Inneren oder den Tod des Geistes so ernst nimmt, investiert er seine Wünsche und investiert er seine Sehnsucht in die Uniform. Ja. Wenn man ein Philosoph ist, zum Beispiel, wenn ein Professor ist, ja, zum Beispiel der Philosophie, irgendwo. Ja. Man trägt eine gewisse Klarheit. Ja. Also man schlüpft in eine gewisse Uniform. Ja. Und siehe da, man macht alles, was auch andere machen. Ja. Man führt Seminare, man beantwortet bestimmte Fragen und so weiter und so fort. 90% dessen, was man macht, ja, ist einfach dadurch definiert, dass man es ist, ja. Dass man so bezeichnet ist. Das ist das, was man Entfremdung nannte, ja. Wogegen alle gekämpft haben. Ja. Dass man eine Rolle hat, dass man diese Rolle erfüllt und dass man dadurch unterdrückt wird und seine Individualität und seine, das Innere, ja, das Wahre, was man in sich selbst trägt, nicht zum Ausdruck bringt, sondern wird unterdrückt von Äußeren, ja, von seiner gesellschaftlichen Rolle. Der Gedanke würde sagen, das, was man in sich trägt, ist doch völlig uninteressant. Ja. Es ist völlig irrelevant, weil es ist etwas, das stimmt. Ja, es ist vergänglich. Man hat das irgendwie eine Weile, ja, und dann ist es weg. Ja. Es ist zu kurzfristig, zu unbeständig, zu unklar, damit man sich überhaupt damit beschäftigen soll. Ganz im Gegenteil, diese entfremdete Rolle, diese Uniform, ist etwas, was überlebt. Und wenn man überhaupt sozusagen Wünsche, Sehnsüchte und Hoffnungen investieren soll, dann investieren soll in das leere Signifier. Investieren soll in Zeichen ohne Geist, Uniform ohne Körper, Funktion ohne Sinn, menschliche Rolle ohne den Menschen und so weiter. Diese paradoxale Investition, ja, diese paradoxale Investition, eine Hoffnung jenseits der Hoffnung, ein Überleben jenseits des Überlebens, und so weiter und so fort. Das sind alle diese Geschichten, die er noch überlagert, und zwar zunehmend, und zwar in letzter Zeit. Ja, das hat er nie gemacht, aber in letzter Zeit schon. Überlagert durch eine jüdische Theologie und mehr noch, ständig sozusagen versucht, das nachträglich von einer bestimmten jüdischen Theologie abzuleiten. Und zwar, die jüdische Theologie hat sich definiert, also hebräische Theologie, althebräische, hat sich definiert in einer komplizierten Polemik gegen und im Kontext des Ägypten. Ja. Und das Zeichen des Überlebens in Ägypten, das waren nicht mal die Mumien. Das waren keine Seelen. Wenn man also genau analysiert, die klassische jüdische Theologie und der Alte Testament, es gibt keinen Begriff der Seele. Es gibt keinen Begriff des Überlebens nach dem Tod. Es gibt nur einen Begriff. Und dieser Begriff ist sehr merkwürdig. Dieser Begriff ist Wiederbelebung der Mumie. Weil wenn man die ganze Polemik gegen die Heiden liest, von Jesaja oder so, da steht es immer, dass ihre Idole und ihre Bilder und so weiter sind tot und können sich selbst nicht wiederbeleben. Gott Israel aber ist eben ein Gott, der sie wiederbeleben kann. Ja? Sie können es versuchen, aber sie schaffen es nicht, sie bleiben tot. Sie können es von sich selbst auch nicht, sie bleiben tot. Aber Gott Israels kann diese, ihre Mumien und Idole ein Leben einhauchen, wenn er wollte, er tut es aber nicht, ja, um ihnen zu zeigen, dass sie tot sind. Also, aus propädeutischen Gründen. Diese Figur übernimmt er im Sinne einer messianischen Hoffnung jenseits der Hoffnung und so weiter. Das heißt, diese Mumien, diese Uniformen und so weiter können in einer, sie sind tot und entfremdet, aber sind erhalten. Und können wiederbelebt werden in einer messianischen Perspektive. Ja, er kombiniert also eine gewisse Interpretation des Alten Testaments, den er von Walter Benjamin gelernt hat. Also diese Phase beginnt dort, wo seine Lektüre von Walter Benjamin einsetzt. Also praktisch nach dem Gerechtigkeitsbuch, über die Gewalt bei Walter Benjamin schreibt. Ab diesem Punkt beginnt er Walter Benjamin zu lesen und sich für seine neue Lektüre des messianistischen Idee zu interessieren, und zwar zu nehmen. Diese ganze Formulierung, die Sie auch zitiert haben, die sind von Walter Benjamin direkt übernommen. Ja? Diese messianische Hoffnung, hier ist die Hoffnung, überhaupt sozusagen Dislozierung des Verhältnisses zwischen Geschichte und messianische Geschichte, ja? Wo Benjamin sagt, dass Messianismus als radikal verstanden funktioniert nur dann, wenn es überhaupt keinen Zusammenhang zwischen heiliger Geschichte, also die Geschichte des Messias, und der weltlichen Geschichte gibt. Ja? Das Treffen zwischen Messias und seiner Geschichte und der Welt und ihrer Geschichte ist eben der messianische Akt. Ja, das heißt, dieses Treffen kann nur jenseits der Zeit stattfinden und die Zeit als solche stoppen. Ja? Solange aber wir in der Zeit sind, gibt es keine Überkreuzung zwischen einer Geschichte oder anderer Geschichte. Es gibt also keine heilige Geschichte, in dem Sinne, dass sie gleichzeitig eine göttliche ist und eine weltliche. Ja? Das heißt, es gibt keine Evangelisierung. Seine Kampf gegen Evangelisierung ist nichts anderes als von Walter Benjamin übernommene Figur, dass Evangelisierung ist ein Versuch zwischen heiligen Geschichte auf der einen Seite und profanen Geschichte auf der anderen Seite innerhalb der profanen Zeit zu vermitteln. Das ist aber nicht möglich. Die Vermittlung gibt es ja nicht. Es gibt also genannte pure Vernichtung. Ja? Wenn man diese Texte über Gewalt liest, ja, wir haben das, den Text einmal gelesen, ja, es gibt zwei Arten der Gewalt. Eine Gewalt ist eine, die vermittelt, ja, die sozusagen einen Mythos schafft, weil die einbricht in die reale Wirklichkeit. Und dieser Einbruch aber dann stabilisiert. Und das ist Evangelisierung oder Mythologisierung der Geschichte. Ja. Und es gibt eine Gewalt, die absolute Gewalt ist, und das ist messianische Gewalt ist, das alles schlicht vernichtet und nichts übrig lässt, inklusive zum Beispiel. Das heißt, diese Vermittlung absagt und sozusagen die Mythologisierung nicht zulässt. Ja. Oder Evangelisierung als eine Art Mythologisierung. Also übernimmt diese Figur von Benjamin, kombiniert diese Figur von Benjamin mit seiner eigenen früheren, Texten über leere Signifikante. Und wir kriegen ja Maßgespenster. Ja. Und nicht nur Maßgespenster, sondern überhaupt alle Schriften von Derrida letzter Zeit. Es gibt eine Schrift über das Audiovisuelle oder über das TV, ich weiß nicht, was ist das denn, ins Deutsche. das Gespräch mit seinem Herrn Eribon und dann ein Kommentar von ihm zur Problematik des Fernsehens. Und er sagt da das und jenes, und es gibt so eine interessante Stelle bei ihm. Er hat gesagt, einmal wurde ich eingeladen, einen Film zu spielen. Und da war so eine junge, schöne Frau, die eine Rolle gespielt hat. Eine Rolle spielen musste ja in diesem Film. Und einen Tag oder zwei Tage bevor dieser Film einlaufen sollte, wurde sie überfahren auf der Straße und tot. Und alle waren sehr betrübt. Ich eigentlich auch, hatte ich gesagt, so eine junge Frau. Aber irgendwie habe ich gedacht, ich soll mich an sie erinnern. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass sie so eine sehr gewissenhafte junge Frau war und die ganze Zeit ihre Rolle studiert hat. Das heißt, sie ist herumgelaufen und ständig ihre Rolle wiederholt. Und ich hatte kein sonstiges Wort von ihr je gehört. Und dann hat sie den Film gesehen und da lief sie auch herum und wiederholt sie gleich Rolle. Und ich habe mir gedacht, also ich will das nicht verallgemeinern, sagt er, aber was meine Erfahrung anbelangt, ist sie nicht tot. Ja? Weil sie hat im Leben uns das Gleiche gesagt und sagt im Film das Gleiche. Also ich kann überhaupt ihr Tod nicht festmachen. Ja? Ich weiß nicht, wo der Unterschied liegt. Ja? Ich habe sie anders einfach nicht erlebt. Ja? Und so denke ich. Und dann sagt er etwas, was in interessanter Weise das Interview, der ganze Kommentar, diese Geschichte ist erzählt parallel zu was geschieht ist, wenn man sieht, die Zeit ist die gleiche Jahr, sogar der gleiche Mund. Er sagt, sie sagen ja Fernsehen. Ja, Fernsehen, was ist Fernsehen? Fernsehen ist eine Mitteilung von Seele in die Wirklichkeit. Ja, sozusagen eine Übertragung. Ja, aus einem metaphysischen Ort in einen physischen Ort. Aber Sie können im Fernsehen wie im realen Leben niemals sagen, was eigentlich läuft. Ist es eine Übertragung aus einem physischen Ort oder es läuft ein Film wieder? Ja? Haben wir schon angenommen. Und er sagt, ja gut, stellen wir uns vor, dass dieser Film mit dieser Frau nicht im Filmtheater, ja? Das, dann funktioniert das nicht. Ja. Aber irgendwann 20 Jahre nach meinem Tod auch läuft, im Fernsehen. Das könnte auch so gelesen werden, dass sie jetzt spielt, ja, und das wird ihr übertragen. Ja, und zwar live. Das heißt, für ihn sind das alles Visionen der Unsterblichkeit. Ja, und die Visionen der Unsterblichkeit bestehen sozusagen in der Akt die Verschiebung. Und das ist sozusagen das, womit wir letzte Sitzung irgendwie beendet haben. Wo Derrida sagt, was Husserl, und das ist eine tiefe Aussage, das ist sozusagen gewissermaßen die tiefste Aussage, die er gemacht hat. Dass er zwar phänomenologische Reduktion, das heißt der Übergang zu reinem Geist, ja, reflektiert und beschreibt, nicht aber die Szene einer phänomenologischen Reduktion. Und die ist ja da. Ja? Es gibt eine Szene. Diese Szene ist rekonstruiert. Ja? Sie erinnern sich, das ist Selbstgespräch, das ist die Spaltung der Seele, das ist Kommunikation mit sich selbst, als eine lebendige Person, als eine ideale Person und so weiter und so fort. Das ist eine Szene, in der eine gewisse Ereignis stattfindet. Also, der eigentliche Unsterblichkeit ist die Wiederholbarkeit der Szene. Ja, und nicht des Aktes. Das heißt, solange es Fernsehen funktioniert, solange es so etwas wie eine Übertragung stattfindet, solange dass eine Konvention da ist, dass jemand vom Fernsehen sieht und das erlebt als Übertragung von einem Ort auf den anderen Ort und so weiter, gibt es eine Szene, die wiederholt werden kann und die den gleichen Effekt des Lebens erzeugt oder den Effekt der Präsenz erzeugt, wie auch im richtigen Leben. Ja? Man fragt sich, wann wird Effekt der Präsenz und wie erzeugt? Ist man dahinter gekommen, weiß man, wie dieser Effekt produziert wird, kann man das wiederholen. Technisch. Ja? Sei es im Schreiben, sei es durch die Revolution. Ja? So. Wenn man weiß, was wie der Geist der Revolution herzustellen ist, ja? Man macht das, ja? Man baut Barrikaden, ja? man schreibt Aufruf, ja? Und so. Man macht das und es ist da. Ich habe übrigens mit Erik gerade darüber gestern gesprochen und er sagt, ich habe ihm geschildert, ja, wie das akademische System in Deutschland verändert sein soll ab dem nächsten Jahr. Sie wissen wahrscheinlich, dass es ein totaler Umbau auch bei unserer Schule stattfindet. Alles wird geändert, die ganzen Pläne, die ganze Curriculum, das System des Unterrichts, Kriterien der Auswahl, Verwaltung und Bezahlung der Professoren. Also alles wird umgestellt, es wird überhaupt kein einziger Aspekt übergelassen. Ich habe ihm geschildert, ja, sozusagen, wie das läuft und welche sind. Er hat gesagt, bist du wahnsinnig? Warum die deutschen Universitäten überhaupt das weder diskutieren, noch irgendjemand demonstriert, noch gibt es Schulversammlungen, die das zuzuführen, noch gibt es ja irgendwelche Bewegungen und so weiter. Also, weißt du, die Deutschen wissen nicht, wie man das macht. Die Franzosen machen das einfach dauernd. Ja. Bei uns in Frankreich kommt so ein Thema, machen wir das. Ja? Also wir organisieren eine große Versammlung, wir bringen 100.000 auf die Straße. Ja? Und so. Wir organisieren das und jenes. Es gibt eine spezielle Aula, ja, die speziell nur für diese politische Versammlung vorgesehen ist. Sonst ist gesperrt und so. Das wird einfach nicht gemacht. Know-how der Institutionen, der Struktur ist nicht da. Und es ist nicht der Geist, ja, das so etwas. Es ist einfach die Maschinerie, die ganze Theatralik, ja, die dazu nötig ist, die Szene und die Bedienung dieser Szene und so weiter, um dieses Stück politischer Widerstand aufzuführen. Ja. Wenn das alles nicht gibt, ja, kann man es nicht machen, ja, das kann man nicht erfinden. Und so weiter. Und so ist es, ja, das ist mir schon klar. Ja, das ist, ja, wir machen das in Frankreich jede 3 Monate. Also, wir kommen nie aus der Übung. Ja. Und das ist eben der Punkt. Das heißt, das ist eine Verschiebung der Problematik von Erlebnis mit allen expressionistischen und sonstigen Konnotationen dieses Wortes. Ja. Erlebnis, Authentizität und so weiter und so fort zu der technischen, inszenatorischen Frage, wie es sowas produziert wird, wie ein Erlebnis, Authentizität, Präsenz, Geist und so weiter. Ohne allerdings, und das wird oft übersehen, ohne allerdings einen kritischen Unterton dabei zu haben. Das heißt, deswegen wurde Derrida so in Deutschland gar nicht wirklich rezipiert. Ja? Irgendwie hat irgendetwas nicht funktioniert. Ja? Ich erinnere mich sozusagen am Anfang der Rezeption, ich war eben da und mit Manfred Frank, alle haben jetzt schon vergessen, wer das ist, aber die ganze Rezeption von Derrida ging über Manfred Frank damals. Und dieses Moment wurde sofort sozusagen fixiert. Ja. Und man hat gesagt, das ist ein unglaublicher Angriff gegen die Individualität und Authentizität und Vernunft und so, das ist der Faschismus pur, ja. Der Faschismus ist nichts anderes als Erzeugung äußerlicher Effekte, ja, statt, ja, das hat schon Benjamin geschrieben, ja, und so eine Kitsch-Theorie und ganz was anderes. Was total übersehen worden war, ist die Tatsache, dass Derrida keineswegs diese Kritik an der klassischen Outstate-Lehre vorgetragen haben, um sozusagen den Menschen die Hoffnung auf die Ewigkeit oder Unsterblichkeit zu nehmen, ganz im Gegenteil. Er hat sozusagen, er wollte die erneuern und auf eine neue Basis stellen. Ja. Er hat ein objektiver Verlust an der Glaubwürdigkeit der Authentizität und Lebendigkeit des Geistes festgestellt, wurde erschrocken und wollte diese kompensieren. Ja? Er wollte so viel retten und so viel neu definieren wie nur möglich, um eigentlich diese Tradition, diesen Glauben so weit zu stabilisieren. Es ist übrigens dieser zutiefst konservative Zug, ja, bei Derrida, wird auch bei vielen Avantgardisten generell nicht erkannt. Ja? Also man sagt ja, Malevich, Kandinsky und Duchamp und weiter, waren alle zutiefst konservative Leute. Zutiefst konservative Leute. Die alles das nur wollten, alles anderes als mögliche Kultur anzugreifen. Sie wollten das retten, was zu retten war. Ja? Und das auf eine neue Basis stellen, weil sie gesehen haben, sonst kollabiert das alles. Ja? Das wird einfach nicht. Ja, das hat er getan. Ja, es ist wieder, um Ernst Jünger zu zitieren, es ist eine Kultur mit dem gleichen Gepäck. Ja? Man sozusagen, in dem Moment der Katastrophe muss man das mitnehmen, ja, sozusagen, was man tragen kann, ja? Und was einen trägt. Ja? Alles andere wirft man weg, ja? Was ist kollabiert. Und genauso ist es dieser Minimalismus, ja? Ein gewisser Minimalismus, ein gewisser Reduktionismus, der bei allen diesen Autoren, inklusive der Derrida, festzustellen ist, hat damit zu tun, dass man versucht sozusagen die minimalen Bedingungen eine neue Stabilisierung zu ermitteln. Diese minimalen Bedingungen einer neuen Stabilisierung sind weit entfernt von einem revolutionären Angriff auf die bestehende Ordnung. Ja. Das muss man ganz klar sehen. Derrida wurde wirklich missverstanden. Hier, nicht in Frankreich. Er ist auch dafür kritisiert. Dort. Dass es ein konservativer Retter sozusagen der Tradition ist. Im Unterschied zu der Lösung. Aber er ist aufgetreten als jemand, der versucht hat, das Ganze auf die neue Basis zu stellen. Und diese Basis heißt Iterität. Er sagt, das ist diese Idee von Nietzsche, ja? Wiederholung des Gleichen. Ja. Das heißt, diese lebendige Gegenwart, die sich nicht stabilisieren lässt, muss ersetzt werden durch die ewige Wiederholung einer Szene der Erzeugung dieser Subjektivität. Ja. Und diese ähnliche Szene der Erzeugung dieser Subjektivität, das ist unter anderem der Marxismus. Ja. Aber unter anderem. Es ist eine von den Szenen, die so etwas wie eine Subjektivität, und zwar historische Subjektivität, produzieren kann. Indem man so etwas wie revolutionäre Kleider anzieht, ja, und sozusagen die Geschichte weiterbringen kann.